Es ist ja so, dass ich in den vergangenen Jahren viel unterwegs war und wem das auch so geht und wer durch verschiedene Ortschaften fährt, manchmal durch Umleitung von der Autobahn runter muss und fährt plötzlich durch Regionen, wo man noch nie war, da findet man Orte und Schilder, Ortseingangsschilder, da muss man sich wundern, wer gibt solche Namen und wer wohnt dort? Ich habe mal ein paar Beispiele mit, ich hab nur die harmlosen. Halt. Jetzt fällt mir ja noch meine Fernbedienung auseinander. Ich habe nur die harmlosen mitgebracht. Es gibt ganz viele unter der Gürtellinie, die habe ich alle weggelassen. Aber nehmen wir doch mal, fangen wir links oben an, arbeiten uns nach runter vorwärts und dann nächste Spalte wieder hoch und so. Also Luschendorf. Wer wohnt dort, habe ich mir so gedacht. Wer wohnt in Luschendorf? Und vor allen Dingen, angenommen, ich würde da hinkommen, würde ich dann dümmer? Oder gar oberhässlich? Oder würde ich geklaut? Oder würde ich zum Kuhfraß? Da bin ich übrigens wirklich mal durchgekommen. Bin ich nach Rudolstadt gefahren, musste von der Autobahn runter, Umleitung, plötzlich war ich ein Kuhfraß. Ich habe es gesehen, dass ich da weiterkomme. Sag ich mal rein, nasentechnisch ist die Hundeluft nicht weit entfernt von Kuhfraß. Und ich finde es alles Oberkaka. Wenn ich dann noch weiterkomme zum Eiterberg, finde ich das zum, naja, wisst schon. Wenn ich Kotzen hinter mir gelassen habe, geht es mir schon gleich besser. Ne? Also, wie soll ich das zusammenfassen? Ich finde, viele Orte oder Leute, die Orte benennen, haben das sehr oberbillig gemacht oder irreführend. Denn wie kann der Süden zur Gemeinde Nordstrand gehören in Nordfriesland? Immerhin wissen wir jetzt aber, wo das Sommerloch ist. Es gehört nach Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach. Und es wird regelmäßig sauber gemacht, damit wir nicht reinfallen ins Sommerloch. Ja, wie gesagt, es ist eine ganz kleine Auswahl an herrlichen Orten. Eine kleine habe ich immer noch, eine zweite Folie. Mit Orten, die ihr vielleicht auch kennt, weil viele alte Harzfahrer kennen. Das heißt auch, dass man früher gar nicht so einfach reinkam, weil es im grenznahen Gebiet war. Sorge und Elend. Ich bin aber auch schon durch Kummer gefahren. Es gibt sogar eine Steigerung von Kummer, das Kummertal, da wird es eben noch tiefer. Haben sogar eine Hochschule, kann man Bekümmernis studieren wahrscheinlich. Ich stand aber auch schon an der rechts oben, an dieser Kreuzung, wo ich mich entscheiden musste, fahre ich links nach Hungersdorf oder rechts nach Sorgenlos. Mir fiel die Entscheidung nicht schwer, ich musste auch in Richtung Sorgenlos. Aber, und damit komme ich eigentlich zu meiner Predigt, es ist gar nicht so einfach, dass ich an dieser Kreuzung nach rechts abbiege. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Lenkrad lenkt von ganz alleine in Richtung Hungersdorf und in Richtung Sorge und Elend. Und ich kriege die Kurve nicht Richtung Sorgenlos. Vielleicht gibt es diesen Ort ja auch gar nicht Sorgenlos. Das ist ein Wunschort, ne? Sorgenlos. Oder wenn, dann möchte ich da lieber wohnen als in, was hatten wir eingangs, als in Luschendorf, ne? Sorgenlos würde mir besser gefallen. Ich habe eine Karikatur gefunden zum Thema Sorgen und die geht so. Er fragt einen Polizist, einen offensichtlich ganz passiv Dasitzenden, was machen Sie da? Und er sagt, ich mache mir Sorgen. Habe ich so gedacht, auch wenn uns Sorgen manchmal befallen, sind wir, und nicht nur nach dieser Karikatur, sind wir beim Sorgen höchst aktiv, schwer beschäftigt. Und noch etwas drückt diese Antwort des Bankers aus. Sie legt den Schluss nahe, dass die Sorgen an sich gar nicht existieren. Sie werden von uns gemacht. Sie entstehen unter unserer Arbeit. Unserer geistigen Arbeit, unserer emotionalen Arbeit, da sind wir richtig schöpferisch tätig. Das hieße doch aber im Umkehrschluss auch, wenn wir uns gar keine Sorgen machen würden, dann wären die Dinge, um die wir uns sorgen, eigentlich auch nicht anders, oder? Eigentlich verändern unsere Sorgen nichts an der umsorgten Situation. Und trotzdem nehmen ja Sorgen Einfluss. Dann wäre die Frage, worauf denn? Fragen, die es wert sind, darüber nachzudenken. Eines scheint aber schon mal festzustehen, wir können Sorgen nicht einfach abschütteln. Es gelingt eben nicht einfach noch sorgenlos abzubiegen. Man kann sie auch nicht einfach zum Beispiel im alten Jahr zurücklassen. Das wäre schön, ne? Wenn das so ginge, einfach so, auch am neuen Lebensjahr, jetzt beim Geburtstag zu sagen, so, ab jetzt, sorgenlos. Das könnte doch nur dann gelingen, wenn ich auch den Grund meiner Sorge im vergangenen Lebensjahr oder Jahr zurücklassen kann. Wenn das nicht gelingt, nehme ich das doch mit, oder? Ich lade euch ein, auf den Predigttext zu hören, der aus der Bergpredigt Jesu stammt und in Richtung sorgenfrei uns einen Weg aufzeigt. Matthäus 6, die Verse 25 bis 33. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an. Ja, stimmt, ne? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Schauen wir diese Predigt Jesu genauer an, dann fällt mir zumindest ist es aufgefallen, dass es gar nicht das Ziel von Jesus ist, dass wir sorglos sind. Sorglosigkeit ist nicht das eigentliche Ziel dieses Textes. Schade eigentlich, ne? Das Ziel lautet, nach dem Reich Gottes trachten. Dem Reich Gottes Priorität geben. Noch eine Sorge mehr, ne? Genauso wenig wie Jesus dem Sorgen einen konstruktiven Sinn abgewinnt, scheint Sorglosigkeit für ihn ein Wert an sich zu sein. Wenn es ihm darum geht, von der Sorge des Lebens befreit zu werden, dann zielt diese gewonnene Freiheit auf die damit neu gewonnenen Möglichkeiten. Freiheit schafft Raum, etwas zu gestalten. Wer gefangen in einem Käfig sitzt, stellt euch das mal vor, so ein Hundezwinger oder sitzt da drin, da hast du wenig Gestaltungsspielraum. Bist du eingeengt. Und ich finde das einen treffenden Vergleich mit Sorgen. Mit Menschen, die in ihren Sorgen gefangen sind, da ist wenig Handlungsspielraum. Die Sorglosigkeit oder soll ich sagen unsere Entsorgung ist also nicht das Ziel, auf das Jesus am Schluss hinaus will, sondern eine Voraussetzung dafür oder ein Weg dorthin, dass wir frei werden für das eigentliche Ziel, das Reich Gottes. Was das mit dem Reich Gottes bedeutet und auf sich hat, da kommen wir im zweiten Predigtteil drauf zu sprechen. Den ersten überschreibe ich, der Weg der Entsorgung. Der ganze Predigttext zielt auf den Spitzensatz, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich lese diesen Text in der Regel auch von diesem Zielsatz her. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann spätestens merke ich, wie schwer mir das fällt, mit Blick auf das Reich Gottes die Sorgen zu entsorgen. Wie schwer uns das auch als Gemeinden fällt, obwohl es doch das Wesen der Gemeinde Jesu ausmacht und ihre primäre Aufgabe darstellt, Gottes Reich in dieser Welt zu verkörpern, Gottes Reich zu leben. Und trotzdem fällt es uns so schwer. Man kann richtig unter Druck geraten beim Versuch, diese Predigt von hinten umzusetzen. Und ich habe dann diesen Bibeltext für mich als einen Weg entdeckt, der mit dem Sorgen beginnt, ja auch beginnen darf. Und dann in das sorglose Trachten nach dem Reich Gottes einmündet. Und ich lade euch ein, diesen Weg, zunächst gedanklich, aber vielleicht gelingt es ja auch ins Leben, das zu übertragen, diesen Weg der Entsorgung gemeinsam zu gehen. Und zwar immer gleichzeitig, zweigleisig. Einmal ganz persönlich und dann auch mit Blick auf die Gemeinde. Und wenn ich nach diesem Text so, wenn ich da durchgehe, ist der erste Schritt für mich auf diesem Weg der Entsorgung bewusst machen. Bewusst machen. Denn oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel gedanklichen und tatkräftigen Raum die Sorge um die Lebenssicherung oder auch Lebensverbesserung wie selbstverständlich einnimmt in unserem Leben. Zunächst halte ich es damit für wichtig, uns eine Unterscheidung bewusst zu machen. Nämlich, ich kann sorgen um oder ich kann sorgen für. Das ist ein Unterschied. Es fällt ja auf, dass Jesus bei seiner Aufzählung der umsorgten Dinge keinen Luxus aufzählt, sondern die Grundlagen des Lebens benennt. Essen, trinken, anziehen. Wehe dem, der das nicht hat. Ohne das ist das Leben in Gefahr. Wir kommen gar nicht umhin, für unsere Lebensgrundlage zu sorgen. Das ist sogar biblisch gewollt. Das ist Gott gewollt, dass wir für unsere Lebensgrundlage sorgen. Aber müssen wir uns auch um unsere Lebensgrundlage sorgen? Da würde ich mal sagen, es kommt doch an, wo man wohnt. Ne? Aber wir in unseren Breitengraden, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber Jesus lädt ja zur Sorglosigkeit unabhängig von irgendeinem Breitengrad ein, und predigt damals zu Menschen, die von dem Überfluss, in dem wir leben, nicht mal träumen konnten. Die hätten gar keine Bilder im Kopf dafür gehabt, für das, wie es uns geht. Es gibt berechtigte Sorgen um das Leben. Ja, auch in Deutschland gibt es das. Ja, auch ums Überleben. Wir gehen dem später weiter nach. Aber zuvor ein Blick auf die Gemeindelandschaft. Und ich durfte in den vergangenen Jahren ja allerhand kennenlernen und beobachten. Wie häufig ist das Gemeindeleben hauptsächlich davon geprägt, das eigene Überleben zu sichern. Und zwar so, dass wir uns wohl, satt und zufrieden fühlen. Und da sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, nicht um eure Lebensgrundlage. Kümmert euch vielmehr um das Reich Gottes. Jesus behauptet, mit eurem Sorgen verkürzt ihr euer Leben. Nicht zuerst in dem Sinne, dass Sorgen krank machen, ja, das machen sie auch. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Gemeinden, die sich hauptsächlich um die eigene Zufriedenheit sorgen, dass die frühzeitig sterben. Das kann man Land auf Land ab beobachten. Aber Jesus meint eigentlich die Lebensverkürzung eher im Sinne von reduzieren. Jesus sagt, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das Leben ist mehr als das, worum ihr euch ständig dreht und sorgt. Wenn wir achtsam mit uns selbst umgehen, dann merken wir das. Sind wir in Sorgen gefangen, dann ist unser Gedankenkreis ziemlich klein, sehr auf uns und das Umsorgte fixiert. Von Mark Twain stammt der Satz, wer alle Sorgen dieser Welt vergessen will, braucht nur Schuhe zu tragen, die eine Nummer zu klein sind. Mit so kleinen Schuhen bin ich so auf mich und mein Problem fixiert, da verliere ich jeden Blick für alles andere. Wer es schon mal erlebt hat, weiß, wovon Marktwehen redet. Der Blick über den Tellerrand, der gelingt uns nicht, wenn wir den Eindruck haben, der eigene Teller ist nicht genügend gefüllt. Und Jesus sagt, damit verkürzt ihr euer Leben, ihr reduziert es. Denn das Leben ist größer als euer Tellerrand. Und hinzu kommt, unsere Sorge setzt Gott ab. Wer sich um sein Leben sorgt, der lebt so, als wenn es Gott nicht gäbe. Das sagt Jesus. Nun ist das mit Blick auf das tägliche Brot, vor allen Dingen mit Blick auf Regionen, wo Menschen hungern, ja auch verhungern, sicherlich schwer zu vermitteln. Mich würde interessieren, wie ein Mensch im Sudan zum Beispiel dieses Wort liest und diese Herausforderung hört. Ich will es mal gleich auf Gemeinde übertragen. Wenn wir als Gemeinde unsere Sorge darauf richten, dass wir nicht zu kurz kommen, dann setzen wir Gott ab. Dann bekennen wir damit, dass es uns eigentlich nicht um ihn, sondern um uns geht. Und dann leben wir so, als gäbe es ihn gar nicht, als wäre es nicht seine Sorge, für uns zu sorgen. Vielleicht ist es ganz hilfreich, uns das Prinzip und die Konsequenz unseres Sorgens wirklich mal bewusst zu machen. Aber wenn wir uns das alles bewusst gemacht haben, sind die Sorgen noch lange nicht weg. Was empfiehlt uns Jesus auf dem Weg der Entsorgung? Was ist so ein nächster Schritt? Und ich entdecke in diesem Text als zweiten Schritt hinschauen. Jesus sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an, schaut die Lilien auf dem Feld an. Das ist ein zweiter, sehr konkreter Schritt auf dem Weg der Entsorgung. Hinschauen und entdecken, dass Gott am Werk ist. Dass er da ist und dass er versorgt. Die Fixierung auf den eigenen Teller verstellt uns diesen weiten und objektiven Blick. Jesus sagt, schau in deine Umgebung. Entdecke, wo Gott präsent ist und wo er erlebt wird, auch wenn es bei dir vielleicht gerade nicht so aussieht. Schau in deine Umgebung. Glaubst du nicht, dass Gott, wenn er dort für seine Kinder sorgt, ich erweitere es mal von den Vögeln und Lilien auch auf Gottes Kinder, glaubst du nicht, dass Gott, wenn er dort für seine Kinder sorgt, nicht genauso für dich da sein möchte? Schau in deine eigene Lebens- und Glaubensgeschichte. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet, singen wir zum Beispiel. Schau da mal hin. Das Beobachten dessen, was Gott in unserer Umgebung tut und was er in unserem eigenen Leben getan hat, das kann den Horizont wieder weiten, kann das geschwundene Vertrauen wieder wachsen lassen. Gott ist immer noch da. Und Gott ist immer noch derselbe. Dieser Blick lohnt sich auch als Gemeinde. Schaut in unsere Gemeindegeschichte oder schaut in unsere Nachbarschaft und entdeckt, wo und wie Gott wirkt. Freut euch mit Gemeinden und freut euch mit Menschen, wo ihr das entdeckt. Das ist glaubensstärkend. Und das lenkt den Blick von der besorgten Nabelschau hin zu Gott und seinen Möglichkeiten. Das weckt Hunger und Durst nach Gott. Und das ist allemal wertvoller als jedes selbstbezogene und selbstgenügsame Sorgen um das eigene Wohl und Wehe. Diese Gedanken bringen mich zur nächsten Teilüberschrift, die ich auch im Predigttext entdecke. So ein dritter Schritt, zu merken, Gott im Himmel, unser himmlischer Vater, weiß. Das ist für mich eine der befreiendsten Entdeckungen in dieser Predigt Jesu. Jesus redet ja die Gegenstände unserer Sorge nicht klein und auch nicht schlecht. Essen, Trinken, Anziehen, das brauchen wir. Das stellt Jesus auch überhaupt nicht in Frage. Aber er sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Ich kann nichts dazu sagen, wie ein Christ in Somalia diese Worte hört und liest und was sie mit ihm machen. Es würde mich interessieren. Aber ich möchte diese Botschaft auch heute für uns hier, für mich ganz persönlich hören. Und da höre ich, das, worüber du dir den Kopf zerbrichst, was dich zermürbt, worum du dir Sorgen machst, was dir den Schlaf raubt, das hat Gott längst auf sein Herz genommen. Er hat dein Anliegen längst zu seinem gemacht. Glaubst du das? Glaubst du das auch in Bezug auf die Gemeinde? Glauben wir, dass Gott unsere Anliegen, das, was uns so beschäftigt, längst auf sein Herz genommen hat? Der Weg unserer Entsorgung geschieht durch Versorgung. Durch Gottes Versorgung. Seine Sorge für dich und für mich und für uns als Gemeinde. Merken wir eine Veränderung? Da, wo uns diese konkreten Schritte gelungen sind, bewusst machen, hinschauen und die Fürsorge unseres himmlischen Vaters neu entdecken, da haben wir einen Perspektivwechsel vollzogen. Vom Blick auf uns selbst in die Weite und schließlich in die Höhe zu Gott hin. Und das Verrückte, bei dem, was Jesus hier beschreibt, hat sich außer der eigenen Perspektive eigentlich gar nichts geändert. Gott war die ganze Zeit am Versorgen von Vögeln und Lilien, Menschen und Gemeinden, auch wenn wir dafür keinen Blick hatten. Und er hat unsere Sorgen längst auf sein Herz genommen, auch wenn wir sie vielleicht noch immer krampfhaft festhalten. Gott ändert sich nicht und er muss es auch nicht. Aber wir gewinnen, wenn wir uns verändern lassen. Wenn wir uns auf den beschriebenen Weg der Entsorgung machen. Und was gewinnen wir? Und das ist jetzt meine zweite Überschrift. Freiheit für das Reich Gottes. Wir kommen also dem Ziel näher, das Gott unserem Leben zugedacht hat. Ich bin überzeugt, das wird uns erst gelingen, dem Reich Gottes Priorität in unserem Leben und Gemeindeleben zu geben, wenn wir diesen Weg der Entsorgung gegangen sind und immer wieder gehen. Ich sage das eingangs, wer gefangen ist, der hat keine Gestaltungsfreiheit. Wir brauchen die Befreiung von der Sorge um uns selbst, um frei zu werden für das Reich Gottes. Und das ist das Ziel, darum geht Jesus. Ja, aber was ist denn das? Was ist ein Reich Gottes? Haben wir schon bei dem Kindergebet, ne? Was ist Reich Gottes und was heißt denn das, nach dem Reich Gottes zu trachten? Ich begegne unterschiedlichen Auffassungen darüber. Heißt für die einen, trachten nach dem Reich Gottes, das Irdische hinten anzustellen und sich dann wirklich um die eigene Ewigkeit, die Seligkeit zu kümmern. Ja, das ist eine Deutung von, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Vergiss deinen ganzen Reichtum, deinen ganzen Plunder und strebe nach, ja, im Himmel, da ist meine Heimat und da strebe ich hin. Das heißt, trachten nach dem Reich Gottes, für die einen. Andere sehen im Reich Gottes die Gemeinde Jesu. Und danach trachten nach dem Reich Gottes bei dieser Deutung heißt dann, engagier dich in deiner Gemeinde und für deine Gemeinde. Leb nicht nur für dich selber, sondern investier dich in deine Gemeinde. Da triffst du Reich Gottes. Und wenn du da rein investierst, dann trachtest du nach dem Reich Gottes. Wieder andere folgen einer dritten Deutung, nämlich das Reich Gottes gilt es, in dieser Welt zu suchen. Mitten in dieser Welt zu suchen, wie es in dem Lied heißt, suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Die sehen also die missionarische, ja die gesellschaftsverändernde Herausforderung in diesem Satz, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das hieße dann, das Reich Gottes ist dort, wo Jesus heute in dieser Welt unterwegs ist und wo wir uns auf seine Fußstapfen, in seine Fußstapfen begeben, wo wir uns in sein Tun einklinken, wo wir seine Mission anfangen zu leben, mitten in dieser Welt. Ja, welche Deutung ist richtig? Schließt die eine Deutung die andere aus oder bedingen sie einander? Oder zeichnen die drei Deutungen eine Bewegung vom Kleinen zum Großen nach? Nach dem Motto, wenn Gottes Reich in meinem Herzen Raum gewinnt, dann bleibt das da nicht. Ja, wenn man die Reich-Gottes-Gleichnisse von Jesus anschauen, dann ist es zum Beispiel ein Vergleich der Sauerteig, der eigentlich eine kleine Menge nur ist in dem gesamten Teig, aber der durchsäuert den ganzen Teig, der bleibt nicht so ein kleines Teigbällchen oder Hefebällchen. Oder ein kleines Samenkorn, aber das bleibt kein kleines Samenkorn, sondern in die Erde gesetzt wird ein Baum draus, wo die Vögel drin nisten. Also vom Kleinen zum Großen, wenn Gottes Reich in meinem Herzen Raum gewinnt, dann breitet sich das aus, über die Gemeinde hinaus in die Welt. Ich habe ein treffendes Zitat von John Henry Newman gefunden, der sagt, wer das Reich Gottes in seinem eigenen Herzen aufzurichten sucht, fördert es in der Welt. Fast ein Automatismus nach diesem Satz, ne? Weil das gehört zum Kern des Reiches Gottes. Das lässt sich nicht einsperren wie in so einen kleinen Sorgenkäfig. Das breitet sich aus. Das steckt in den Genen des Reiches Gottes. Wer das Reich Gottes in seinem eigenen Herzen aufzurichten sucht, fördert es in der Welt. Man könnte sagen, wer Gottes Reich in dieser Welt fördern will, der muss es in seinem eigenen Herzen erstmal pflanzen. Oder andersrum, wer es in seinem Herzen pflanzt, wird erleben, das geht raus. Das fördert es in der Welt. Ich glaube, wo das Reich Gottes und seine Herrschaft in unserem Leben Raum gewinnt, da werden wir auch von der Sorge befreit, auch um der Sorge um unser Heil. Das ist wieder die Voraussetzung für einen weiten Horizont des Reiches Gottes in der Welt. Denn wenn wir von der Sorge um uns selbst, von uns selbst als Gemeinde getrieben werden, dann wird Mission das Ziel verfolgen, unseren Bestand zu sichern. Ja, wenn es um uns geht, wenn es um uns Sorgen, wird Mission immer das Ziel haben, dass wir unseren Bestand auffüllen. In manchen Gemeinden heißt das, damit wir unseren Pastor noch bezahlen können oder mit das noch, damit wir das Programm machen können, damit das einfach so weiterlaufen kann. Deswegen, ja, damit wir als Gemeinde wieder wachsen, müssen wir missionieren. Das sind wir nur bei uns. Das ist nicht vom Reich Gottes Gedanken her getrieben, sondern vom Sorgen um den eigenen Tellerrand. Und solange wir nicht von der Sorge um unser Heil befreit sind, wenn wir uns da nicht eine Heilsgewissheit haben, wird Mission unserer Selbstrechtfertigung dienen, damit wir Gott sagen können, also ich habe es denen gesagt. Ja, wenn die verstockt sind und nicht glauben, also ich habe es denen gesagt, mein Rest der Weste ist rein. Und auch dann bin ich ja bei mir und bin gar nicht bei den Menschen. Da bin ich nur dabei, dass ich vor meinem Herrn Jesus gerade stehen kann. Welche Dimension des Reiches Gottes und welche Perspektive ganz konkret er für uns als Gemeinde bereithält, das ist eine Herausforderung, das herauszufinden. Was hat Gott mit uns als Gemeinde vor? Wie will er mit uns Reich Gottes bauen in dieser Welt? Was hält er für dich und für mich bereit? Wo will er uns herausfordern? Wo will er uns mitnehmen? Und erst wenn wir von der Sorge um uns selbst befreit sind, werden wir in der Lage sein, uns auf diesen Weg zu machen. Werden wir diesen Gestaltungsfreiraum entdecken und dann auch Stück für Stück gestalten können. Gottes Reich, die Route wird geplant, steht auf dem Display dieses Navigationsgerätes. Gottes Reich, Route wird geplant. Das Reich Gottes kommt. Es geschieht. Da müssen wir eigentlich gar nichts dafür tun. Es ist mitten unter uns, wie Jesus mal sagt. Aber den Weg, die Route, um es zu entdecken, die hat Jesus uns heute beschrieben, glaube ich. Und es liegt an uns, ob wir diesem Navi folgen, ob wir dieser Wegbeschreibung folgen. Und ich wünsche uns das. Die Lebensgrundlage, um die wir uns sorgen, die wird uns dann durch die Großherzigkeit Gottes einfach geschenkt. Amen.